Das ist unsere Bitte, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, auch an diesem Vormittag. Wir danken dir ganz herzlich für alle Weisungen, für alle Zurechtweisung, für alle Ermahnungen, für alles Aufrichten durch dein wundersames Wort. Herr, wir haben einen unbeschreiblichen Reichtum in dir, in deiner Erlösung, in deinem wunderbaren Führen. Und wir haben auch den Reichtum für unser ewiges Erbe. Preis und Dank sagen wir dir. Und jetzt gib du uns den rechten Kurs für unser Glaubensleben, dass dein Wort und dein Segen nicht verhindert werde, in uns und durch uns. Amen. Wir wollen weiterlesen im ersten Johannesbrief und kommen heute an 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 17. 12 bis 17. Liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennet den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösewicht überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennet den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennet den, der von Anfang ist. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt bei euch. Und ihr habt den Bösewicht überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust unhoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Bis hierher. In der alten Geschichte Norwegens, da wird uns erzählt, dass nicht weit von Trondheim eine mächtige und prächtige Statue des Götzen Thor gestanden habe. Da kam der König Olaf zu Christus, er bekehrte sich. Und er führte dann von Stund an einen Kampf gegen das Heidentum, ganz besonders gegen die Götzen. Und da schwang er eines Tages auch seine Streitaxt gegen dieses große, mächtige Götzenbild des Thor. Und er zerschlug ihm das Haupt und den Rumpf und stieß ihn vom Sockel. Ringsum standen die Heiden. Da sahen sie ein erschütterndes Schauspiel. Aus dem zerspaltenen Rumpf dieses Gottes, da brachen Schlangen und Fledermäuse und Ratten und anderes Getier heraus, die sich genährt haben von den Opfergaben der Heiden. Das ist ein echtes Bild von der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Was kommt alles aus der Welt heraus? Und deshalb die Frage, wohin gehören wir? Diese Frage kommt in dieser Stunde auf uns zu. Johannes beantwortet uns heute diese Frage. Er redet in unserem Text nur zu denen, die durch Vergebung der Sünden Gottes Kinder geworden sind. Nicht zu den anderen, sondern zu den Wiedergeborenen. Die rechte Stellung auch zur Welt. Deshalb habe ich diese Stunde überschrieben, in der Welt, aber nicht von der Welt. Das müssen Christen wissen, ihren Stand wissen. Und sie müssen auch etwas davon wissen, wie Gott über die Welt denkt. Wir teilen deshalb den Text. Als erstes die geistlichen Altersstufen. Die geistlichen Altersstufen. Zweitens, was ist denn Welt? Drittens, die Liebe zur Welt. Das heißt also die rechte Stellung zur Welt. Und das vierte, die Überwindung der Welt. Da haben wir uns ein schweres Thema aufgelegt, heute Vormittag, vorgelegt. Und da möchten wir recht uns Aufmerksamkeit schenken lassen. Denn ich bin Gotteskindern begegnet. Die haben eine ganz unklare Stellung der Welt gegenüber. Die wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen, dieser Welt gegenüber. Als erstes müssen wir aber reden von den geistlichen Altersstufen. Der Professor Adolf Schlatter sagt, unser Unterschied von der Welt besteht nicht darin, dass wir nicht gesündigt haben, sondern dass uns die Sünden vergeben sind. Nicht, dass wir nicht gesündigt hätten, sondern dass uns die Sünden vergeben sind. So beginnt also unser Abschnitt im 12. Vers. Achtet einmal recht darauf. Vers 12. Liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Also nicht, dass wir nicht gesündigt haben, sondern dass unsere Sünde vergeben ist. Er entschuldigt nicht unsere Sünde, aber er sagt, sie sind vergeben. Die Sünden vergeben, das ist ein unermesslich großer Reichtum für ein Leben der Gotteskinder. Auf dieser Vergebungstat Jesu, da ruht eigentlich alles. Da ruht die Sündenerkenntnis, das ist das Erste. Da ruht alle Reue. Da ruht dann auch die Buße, da ruht die Besserung und da ruht auch die Heiligung. Dadurch wird man auch ein Kind Gottes. Deshalb redet er sie an als Kinder, denen die Sünden vergeben sind. Es ist dabei nicht an natürliche Altersstufen gedacht, wenn er von Vätern redet, von Jünglingen redet und von Kindern redet. Nicht die natürlichen Altersstufen, sondern an verschiedene Stufen des Inneren, des geistlichen Werdegangs. Das haben ganz besonders die mährischen Brüder in ihren Gemeinden so gehalten. Die haben die Gemeinde eingeteilt in Kinder, die eben erst anfangen mit dem Glauben, und dann in Fortgeschrittene, in Jünglinge, und dann in Väter, die gereiften Christen. So haben die mährischen Brüder ganz offen ihre Mitglieder eingeteilt. Kinder, Jünglinge, Väter. Das ist etwas Gutes. Somit geht der Text uns alle an. Kinder, Jünglinge und Väter. Kinder im Glauben, die eben erst den Anfang gemacht haben, die die ersten Schritte im Glauben machen. In der ersten Christengemeinde beginnt das Christsein mit Vergebung der Sünden. Da wollen wir mal aufschlagen, die erste Christengemeinde, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Apostelgeschichte 2, 38. Wer möchte es lesen?
Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und lasse sich an jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.
So, zur Vergebung der Sünden. So beginnt also das Christsein. Zum Jünglingsalter gehört das Überwinterleben. Manche ruhen einfach aus auf ihrer Bekehrung. Also ich bin zum Glauben gekommen und ja, und Gott Lob und Dank, wenn wir das sagen können, ich bin zum Glauben gekommen. aber dann nicht ausruhen. Dann sich nicht zufrieden geben mit Vergebung der Sünden, sondern es geht weiter zur Überwindung. Das sind Christen, die entdeckt haben, ich habe jetzt in meinem inneren Leben zwei Naturen. Das ist schon viel wert, wenn ein Christ das erkannt hat. In mir sind zwei Naturen. Und die streiten miteinander. Und es ist der Kampf des Christen. Meine alte Natur, vorher, vor meiner Bekehrung, habe ich nur eine Natur. Bei Friedhofsstille bei mir. Und dann kommt die Wiedergeburt, die zweite Natur. Und hier gilt es zu überwinden. Eine Natur, die fleischlich ist, und ein Neues in mir geboren, und das gibt Kampf. Der Böse benutzt unsere Schwächen, die wir haben. Und jedes von uns hat Schwachheiten, wo es ganz besonders zu Fall gebracht werden kann. Veranlagungen, besonders aber festgefahrene Sündenbahnen, wo wir festgefahren sind in Gedanken, Worten, Werken. Der Kampf ist oft schwer, aber diese Fortgeschrittenen, diese Jünglinge ziehen die Waffenrüstung an, von der wir heute Morgen in der Morgenwache gehört haben, Epheser 6, Vers 14 bis 17. Zum Jünglingsalter gehört auch feste Speise des Wortes. Da gehört das Gebet, die Gemeinschaft, und das hilft zum Überwinden. Das Jünglingsalter, das geistliche Jünglingsalter des Christen. Und dann die Väter. Das Urbild aller Vaterschaft ist Gott. Die geistlichen Väter haben den himmlischen Vater kennengelernt und sie wollen unter allen Umständen in sein Bild verwandelt werden. Gott ähnlich werden. Deshalb sagen unsere schwäbischen Väter, haben immer gesagt, von der Gottähnlichkeit, von der Jesusähnlichkeit. Und das schreibt der Paulus, das ist ganz biblisch, das schreibt der Paulus auch, dass wir ähnlich werden seinem verklärten Leib. Das sind die Väter, die gereift sind, dass ihr teilhaftig werdet der göttlichen Natur. So schreibt der Petrus. Auf diesem Weg wird es ihnen geschenkt, dass Gott durch diese reifen Christen Kinder gezeugt werden. Geistliche Kinder. Für deren Wachstum und Erziehung die Väter verantwortlich sind. Dazu braucht es viel Erfahrung, Liebe, Vorbild, Opferbereitschaft und Geduld. Wo keine geistlichen Kinder mehr geboren werden, fehlt es in erster Linie an den geistlichen Vätern. Da werden keine Kinder mehr geboren. Wir wollen einmal aufschlagen, 1. Korinther 4, Vers 15. 1. Korinther 4, Vers 15. Denn ob ihr gleich 10.000 Zuchtmeister hättet in Christum, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christo Jesu durchs Evangelium. Merken wir, Zuchtmeister haben wir genügend. Aber Väter? Väter, denen es gegeben ist, Kinder zu zeugen. Ein Indienmissionar, Hebig, der kam von Indien nach Jahrzehnten zurück in die Heimat. Und da ist er auch einer Diakonisse begegnet, im Krankenhaus einer älteren Diakonisse. Und da fragt dieser originelle Missionar diese Diakonisse: Sag einmal, Schwester, werden dir auch noch Kinder geboren? Die schaut ihn ganz komisch an. Sie als Diakonisse, als ältere Diakonisse, bis sie kapiert hat, was der meint. Werden dir denn auch noch geistliche Kinder geboren? Merken wir, Väter und Mütter in Christo Jesu brauchen wir. Denn ob ihr gleich 10.000 Zuchtmeister hättet in Christo, also fromme Zuchtmeister, so habt ihr doch wenig Väter. Bei uns kommen viele kaum zum Sündenbewusstsein, geschweige denn zur Vergebung und zur Überwindung, geschweige denn zum Zeugen und Zeugnis geben, dass Menschen zum Glauben kommen. Die Vergebung ist bei Johannes die Tür ins Himmelreich und zur Gemeinde Jesu. Wir gehören ins Himmelreich. Immer wieder hören wir den Einwurf, aber wir sind doch in der Welt. Und wir können doch nicht aussteigen. Wir leben doch in der Welt und leben mit der Welt. Darum die Frage, mein zweiter Abschnitt: Was ist denn Welt? Warum warnt Johannes vor der Liebe zur Welt? Er meint nicht die Schöpfung, wenn er von Welt redet. Er meint nicht die Natur, er meint nicht die Erde. Sollen wir schelten auf die Welt? Das tun viele, die enttäuscht worden sind in der Welt. Aber das ist unehrlich, gar nicht ehrlich, wenn wir schimpfen auf die Welt. Das tun viele Enttäuschte. Aber das ist Heuchelei. Wir wollen doch auch daran denken, dass der gleiche Apostel, der sagt, habt nicht lieb die Welt, geschrieben hat, also hat Gott die Welt geliebt. Beides. Hab nicht lieb die Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hat. Die Welt ist also der Gegenstand göttlichen Erbarmens. Das müssen wir sehen. Welt ist nach der Heiligen Schrift in 1. Johannes 5, Vers 19, also das letzte Kapitel, an das werden wir nicht mehr kommen, Schlagen wir es mal auf, 1. Johannes 5, Vers 19. Wer möchte es lesen?
Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt.
So, die ganze Welt im Argen. Also, Welt ist hier gemeint, alles gottferne Tun und Treiben der Menschen ist Welt. Gottfern. Alles, was von Gott gelöst ist, ist Welt. Die von Gott abgefallen und in Sünden verharrende Menschheit, das ist Welt. In der Heiligen Schrift ist das so gemeint. Am besten wird es uns erklärt, was sagt uns Jesus von der Welt. Da müssen wir mal das Johannesevangelium aufschlagen. Einige Stellen aus dem Johannesevangelium. Einmal Kapitel 12. Vers 31. So, jetzt geht das Gericht über die Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Kapitel 14, Vers 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir. Also diese gottferne Menschheit hat einen Fürsten. Der Fürst dieser Welt. Der Satan. Johannes 17, Vers 25. Ja. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Und Johannes 17, 11 bis 16, ein priesterliches Gebet.
Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt.
Seine Jünger.
Ja. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir. Dieweil ich bei ihnen war in der Welt, erhielt ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Die habe ich bewahrt und ist keiner von ihnen verloren, als das verlorene Kind, das die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, auf dass sie in ihnen haben meine Freude vollkommen. Ich habe ihnen gegeben dein Wort, und die Welt hasste sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Übel. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin.
So, sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Das ist die Stellung Jesu und das klärt bei uns, was ist gemeint in der Heiligen Schrift mit Welt. Martin Luther sagt, es ist ganz natürlich, dass das Schiff im Wasser ist. Aber es ist falsch und gefährlich, wenn das Wasser ins Schiff strömt, das bedeutet Tod und Zerstörung. Dass der Christ in der Welt ist, ist normal. Aber dass die Welt nicht im Christen ist, sonst gibt es Zerstörung. Die Welt ist auch ein riesiger Kampfplatz im Krieg zwischen Satan und Gott. Einige Freunde kamen aus einer Ausstellung, technische Ausstellung. Dort war ihnen die ganze Klugheit und Pracht der heutigen Technik gezeigt, vor Augen geführt. Dann redeten sie nachher hin und her. Was wohl das Größte und das Bedeutendste und das Wertvollste in dieser Ausstellung gewesen sei. Da unterbricht einer und sagt, viel Wertvolles haben wir gesehen, aber das Größte haben wir nicht entdeckt. Euren Erlöser Jesus Christus sagt, eure Seele sei mehr wert als die ganze Welt. Das haben wir in dieser Ausstellung nicht entdeckt. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, nehme Schaden an seiner Seele? Man sollte das Wort setzen, nicht nur über Schulen und Gottesdienste, sondern man sollte dieses Wort, was hülfe es dem Menschen, auch über Büro und Werkstätten und Fabriken und Geschäfte setzen. Hab nicht lieb die Welt. Vergesst nicht über lauter Welt das Heil eurer Seele. Was hilfe es dich, wenn du weißt nicht, was gewinnst? Du gehst innerlich kaputt. Die Welt ist nicht nur um uns, sondern die Welt ist auch in uns. Damit wir es recht verstehen, nennt uns Johannes die grobsinnliche Art der Welt. Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Wesen. Diese drei Eigenschaften gehören zum Begriff Weltlichkeit. Eine weltlich-satanische Dreieinigkeit. Wie mancher, der sich am Konfirmationsaltar der heiligen Dreieinigkeit Gottes angelobt hat, der fällt dieser satanischen Dreieinigkeit zum Opfer, ehe ein paar Jährlein vergehen. Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben. Fleißeslust ist die Sklavenküste in jedem Menschenleben. Am Westrand von Afrika liegt die sogenannte Sklavenküste. Das ist eigentlich ein schauriges Wort. Sklavenküste. Da haben amerikanische Geschäftsleute aus Afrika Menschen abgeschleppt und sie zu Sklaven gemacht. Daher Sklavenküste. Wie viele Sklaven gibt es mitten in unserem Volk? Menschen, die sich freiwillig dem Laster hingeben. Solch ein Fleischeslustsklave hatte einen Traum. Er war hin und her gerissen und da träumte ihm, wie sein ganzer Leib zerfressen war von Würmern. Dann ist er aufgewacht. Es war für ihn schrecklich. Diese Entdeckung, ich bin ja ein Sklave der Sünde. Die Sünde macht träg und stolz, frisst hinweg des Glaubens Öl, lässt nichts als ein faules Holz. Es gibt auch eine feine Fleischeslust, die Genusssucht. Die Neigung zu einem möglichst bequemen Leben. Ist auch Fleischeslust. Das Vertändeln der kostbaren Zeit. Das Allensbacher Meinungsinstitut hat festgestellt, 75% aller Mädchen haben keine Bedenken gegen frühzeitigen geschlechtlichen Verkehr. 80% der jungen Männer hatten vor der Ehe durchschnittlich 3 Partnerinnen. Was ist dann noch Fleischeslust, wenn es das nicht ist? Der Studentenarzt Dr. Reese, um nur ein paar Daten zu nennen, erklärt, dass der voreheliche Verkehr für die Studenten und Studentinnen von heute ganz normal sei. Der Anteil der unberührten Studenten kenne kaum mehr in Prozenten ausgedrückt werden. Was ist denn Fleischeslust? Ehe ohne Trauschein, Hurerei. Wehe, wenn ein Christ in falscher Sicherheit nicht mehr wachsam ist und es an Buße fehlen lässt. Augenlust. Das Auge ist das edelste Glied und der wunderbarste Bau am menschlichen Leib. Durch die Augen werden die Außenwelt in unser Seelenleben hineingetragen. Die Augen. Sie können auch Einfallstore des Bösen sein. Durch schmutzige Bilder, durch Filme, Zeitschriften. Da kommt Böses in unser Seelenleben hinein. Fremdes. Die Fantasie wird vergiftet. Da erzählt ein junger Mann, der im Gefängnis sitzt, wie er durch ein Bild verderbt worden sei. Mit 16 Jahren. Das Bild, das er nie mehr losbekommen habe ihn zugrunde gerichtet. Und jetzt sitze ich im Gefängnis. Zur Augenlust gehört Freude an dem lauten, oberflächlichen Welttreiben. Überall dabei sein, alles gesehen haben, alles besitzen wollen, nach dem Motto, andere haben, muss ich auch haben. Hoffärtiges Wesen, das Prunken und das Großtun eine Rolle spielen wollen, anderen etwas vormachen. Hoffärtiges Wesen, Ehrsucht, Selbstgefälligkeit, Schönheitsstolz, Familienstolz. Wenn du von Gott weichst, ist Hoffart die erste Sünde, die im Herzen Wohnung macht. Ich sage immer unseren jungen Leuten, ich erkenne daran, dass ihr zurückkommt innerlich durch euer Auftreten und durch euer Frisur. Das Erste, was in euer Herz hineinkommt, wenn ihr vom Herrn weggezogen werdet. Hoffärtiges Wesen. Und diese Sünde ist die letzte, die weicht, wenn der Mensch sich bekehrt. Prüft es einmal, ob es nicht wahr ist. Zum Fleisch gehört also auch die Selbstgerechtigkeit, die meint, ich kann vor Gott bestehen. Paulus hat auch seine pharisäische Frömmigkeit als Fleisch bezeichnet. In Epheser 2, Vers 3. Epheser 2, Vers 3.
Unter welchen auch wir Wählern unseren Wandel gehabt haben in den Listen unseres Fleisches und haben den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen.
So. Merken wir etwas? Von dieser pharisäischen Frömmigkeit, Fleisch, Selbstgerechtigkeit zwischen den Werken des Fleisches und den Früchten des Geistes, da stehen zahlreiche Mitteldinge. Liebe Geschwister, auch Gottes Kinder müssen etwas wissen von den Mitteldingen. Mitteldinge. Die rechte Haltung, ich habe es alles Macht, aber es frommt nicht alles. 1. Korinther 6, Vers 12. Mitteldinge. Mitteldinge sind an sich keine Sünde, aber oft werden sie die ersten Schritte zur Sünde. Die scheinbaren harmlosen Dinge werden leicht zu Fesseln und Süchten. Wer dem Fürsten dieser Welt den kleinen Finger gibt, dem nimmt er bald die ganze Hand. Auch in Mitteldingen gibt es ein Hinauswachsen, so wie man wächst, in der Liebe, in allen Dingen, so kann man durch die Mitteldinge auch hinauswachsen. Wer im Kampf zwischen Licht und Finsternis Sieger werden will, überprüft immer wieder seine Stellung zu den Mitteldingen. Ob sie sein geistliches Leben nicht hindern. Mitteldinge, die meist das Glaubensleben nicht fördern, sagen wir uns nichts dabei, ist doch keine Sünde, ist es auch nicht. Aber hindert es mein geistliches Wachstum? Könnte ich, solange ich den Mitteldingen nachgehe, nicht etwas anderes für meinen inneren Menschen, für mein Glaubensleben tun? Matthäus 16, 24. Matthäus 16, Vers 24. Wer es hat, darf's lesen.
Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.
So, ohne Selbstverleugnung keine Nachfolge, der verleugne sich selbst. Der verzichte lieber. Freunde, einmal wird Gott über unsere Stellung zu den Mitteldingen Rechenschaft fordern von uns. Die Welt ist auch ein Weg, aber ein Irrweg. Die Welt ist ein Wust. Weh dem, der sich mit besudelt. Darum habt nicht lieb die Welt. Dritter Abschnitt, die Liebe zur Welt. Der Mensch braucht etwas, das er lieben kann. Eine Person oder ein Tier oder einen Gegenstand. Ohne Liebe können wir nicht sein. Auf der einen Seite steht Gott mit dem Angebot seiner Liebe. Auf der anderen Seite die Welt mit ihrem Werben, Liebeswerben. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Die Wahl liegt nicht so, Liebe oder Liebe nicht. Die Wahl lautet, wen willst du lieben? Gott oder die Welt? Der Mensch ist vor die Entscheidung gestellt. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und viele versuchen es, sowohl als auch. Der römische Cäsar Marcus Antonius, der brachte es fertig, zwei Löwen zusammen zu jochen und vor seinen Wagen zu spannen und durch Rom zu fahren. Mit zwei zusammengejochten Löwen. Freunde, es gibt zwei Löwen. Die kann man nie zusammenjochen. Nie. Das ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Und das ist der brüllende Löwe aus der Hölle, Satan. Diese können nie zusammengehen. Wenn Gott Gott ist, so diene ihm ganz. Wenn die Welt Gott ist, so diene ihr ganz. Aber hinket nicht. Wenn da ein Kind zu euch Eltern käme und sagen würde, also, ihr lieben Eltern, ich liebe euch halb. Aber ich liebe auch euer Geld, das ich von euch erbe. Und ich nehme jetzt euch Eltern und euer Geld ganz in meine Arme. Da wären Eltern traurig. Und würden sagen, was stellst du uns in deinem Herzen auf die gleiche Ebene mit dem Geld? Welche Eltern wären darüber nicht traurig? Dein Herz, dein Leben musst du ganz Gott geben. Johannes sagt, so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Vers 15. Da habe ich viele Menschen getroffen, die es auch so machen. Da sagt der Jakobus in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Menschen sagen dem Herrn Jesus, ich liebe dich und ich will dir dienen und dich nicht verlassen. Aber dann kommt das verhängnisvolle Aber. Die Welt. Es gibt so viel Schönes in der Welt. Und darauf kann ich nicht verzichten. Das möchte ich auch. Ich liebe auch die Welt. Oh, diese geteilte Liebe. Jeder Mensch hat etwas Großes zu verschenken, nämlich seine Liebe. Entweder die Welt oder sich selbst, oder aber seinen Gott, die Welt. Das sagt Jesus in Matthäus 22 mit und folgende Verse, Vers 36. Von ganzem Herzen, Gott lieben, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Das sagt er so mit Nachdruck. Wenn die Liebe zu Gott nicht verlöschen soll, dürfen die durch das Gewissen gesetzten Marksteine nicht versetzt werden. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Um nicht mit der Welt unterzugehen, flieht der Christ die vergängliche Lust der Welt. Vor einer gefährlichen Sache kann man nicht oft genug warnen. Darum sagt Johannes in 3 Versen 6-mal die Welt. So warnt er vor der Welt. Letzter Abschnitt, die Überwindung der Welt. Es geht bei uns Christen nicht um Weltflucht, sondern Weltüberwindung. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, betet der Herr Jesus, sondern sie bewahrest vor dem Bösen. Nicht, dass jetzt eins von uns heimgeht und sein Säckle packt und ins Kloster geht. Ist nicht gemeint. In der Welt, aber nicht von der Welt. Weltoffen, jawohl. Alles wahrnehmen in der Welt. Auch in der Politik, mit wachen Augen, aber nicht weltverhaftet. Denket recht über das nach. Weltoffen, aber nicht weltverhaftet. Wir fragen, warum denn Überwindung der Welt? A. Weil sie vergeht. Ist ganz klar. Sie vergeht. Und alles, was ich mir erarbeitet und errackert habe, vergeht. Mindestens 3-mal wird es dem Menschen sichtbar, dass die Welt vergeht. Einmal, wenn dem Lustsklaven klar wird, mein Herz bleibt leer. Die Welt vergeht, kann mir nichts bieten. Mein Herz bleibt leer. Zweitens, wenn das ganze blendende Feuerwerk der Lust ausgelöscht wird durch Krankheitszeiten oder Todesnot. Die Welt vergeht. Und drittens, an dem Tage des Gerichts wenn die gottferne Menschheit zum anderen Tod verurteilt wird. Gleich die Weltliebe der versengenden Glut, die alles Göttliche im Herzen einfach verbrennt, so ist die Gottesliebe ein läuterndes Feuer, das alle Schlackern der Sünde aus der Seele ausscheidet, dass das Gottesbild immer heller in uns aufleuchtet. So überwindet man die Welt. B. Warum denn Überwindung der Welt? Wer aber den Willen Gottes tut, der lebt. Er bleibt in Ewigkeit. Ist das nicht etwas Wundervolles? Die Welt lässt unbefriedigt. Da findet man einen jungen Mann in einem Nachtlokal in Berlin am frühen Morgen erhängt. Da findet man in seiner Tasche einen Zettel. Und da stand drauf: Welt ade, ich bin dein müde, du hast mich betrogen. Die Welt vergeht. Deshalb die Frage: Wie überwindet ich die Welt? Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Nicht anders. Als durch die Liebe zu Jesus, durch die Liebe zum Vater, so kann ich die Welt überwinden. Nichts anderes. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wie überwinde ich die Welt? Nicht anders als durch den Glauben an die Liebe des Vaters, der mich zuerst geliebt hat. Freunde, da verblasst die Weltliebe. Sobald mir aufgeht, Herr Jesus, du hast mich ja zuerst geliebt. Zuerst. Und bist mir nachgegangen. Durch Freud und Leid. Die wahre Liebe ist der Heiler, der mich zuerst geliebt hat. So kann ich überwinden. Nun frage ich euch Väter, euch gereifte Christen, habt ihr die Welt überwunden? In euch und um euch. Ich frage euch Mütter, habt ihr die Welt? Ich frage euch Jünglinge, habt ihr die Welt überwunden? Ich frage die Töchter, habt ihr die Welt überwunden? Ich frage die Gemeinde, habt ihr die Welt überwunden? Entweder überwinden wir die Welt oder die Welt überwindet uns. So und nicht anders werden wir Menschen, die diese verlorene Welt zu Christus zurückführen können. Nicht anders. Christen sehen diese Welt verloren. Und da packt sie die Liebe, die Retterliebe. Menschen herauszuretten aus dieser Welt. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir wollen beten. Herr, und jetzt erkläre du dein Wort. Verkläre du dein Wort. Und schenk uns doch, dass wir wahrnehmen, was uns hindern möchte und wegziehen möchte von dir, ganz unvermerkt. Dass wir es oft gar nicht wahrnehmen, dass es der Feind ist, der uns diese Mitteldinge so wichtig macht. Darum erbarme du dich, Herr, dass wir nicht mit der Welt vergehen müssen. Und jetzt bete ich auch, Herr, um Wachstum des inneren Menschen, dass wir wachsen und zunehmen, von einer Erkenntnis zur anderen geführt werden. Gieße aus deine Liebe, deine Gottesliebe in unsere Herzen, denn du hast uns zuerst geliebt. Danke, lieber Heiland. Amen.
Jesus is mine, lifted and greater, bringeth me ein. In and moreover, living the sign, reigning and freedom, not yet mine. Bless me as heaven, Jesus the veil, holy sign, idol.
Amen.